Ein kleiner Junge vergaß seinen Text in der Präsentation von der Sabbatschule. Seine Mutter saß in der ersten Reihe und versuchte, ihn zu unterstützen. Und dieser kleine Junge, sichtlich verlegen, stand da und fand die Worte nicht. Seine Mutter gestikulierte und formte die Worte still mit ihren Lippen, aber es half alles nichts. Das Gedächtnis ihres Sohnes war wie leergefegt. Schließlich beugte sie sich vor und flüsterte die fehlenden Worte von dieser Präsentation in seine Ohren und sagte: Ich bin das Licht der Welt. Das Kind strahlte und mit einem Gefühl der Großartigkeit und mit einer kleinen lauten Stimme sagte er: Meine Mutter ist das Licht der Welt. Wir alle lacht, weil eigentlich der Text lauten sollte: Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt es in Johannes 8, 12. Aber mich hat die Geschichte zum Schmunzeln gebracht, weil es bringt es eigentlich auf den Punkt. Jesus ist zwar das Licht der Welt, aber er ruft seine Jünger auf, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Und die erste Predigt, die ich bei euch hatte, das war noch über Zoom, das war noch im letzten Jahr, da habe ich über die Seligpreisungen gesprochen. Jesus beginnt seine Predigt mit Segnungen, ein Geschenk der Gnade. Er schenkt seinen Jüngern das Leben und das Himmelreich. Aber dann kommt er zu dem Part, wo er sagt, was er sich von ihnen wünscht oder was er sich von ihnen wünscht. Und dieser Abschnitt, Matthäus 5, 13 bis 16, ihr dürft es gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, funktioniert als eine Art Übergang in der Predigt von Jesus. Es ist eine Überleitung zu dem, was nachher kommt. Und heute wollen wir uns aber nur mit dieser Überleitung beschäftigen. Diese Überleitung, wo Jesus dann zu dem Praktischen kommt, die lautet folgendermaßen. Ab Vers 13, Matthäus 5, 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist so nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Man muss es sich ein bisschen in den Kontext, im Kontext verstehen. Jesus ist recht herausfordernd. Nicht die Tora, also das jüdische Wort Gottes, nicht der Tempel, auch nicht Jerusalem und auch nicht die Pharisäer oder irgendeine andere Gruppe. Nein, das sind nicht die, welche Salz oder Licht der Welt sind. Jesus spricht ungebildete, junge Leute an, eigentlich Verfolgte und Verachtete, und sagt ihnen: Ihr seid Salz und Licht der Welt. Und das war für seine Zuhörer sicher unerwartet. Aber es kommt noch eine zweite Überraschung. Nicht nur sind das jüdische Establishment, der Tempel oder Jerusalem das Licht der Menschheit, sondern es sind nicht Salz und Licht der Juden allein, sondern für die ganze Welt. Die Römer und Heiden mit eingeschlossen. Und zu Jesu Zeit war diese Aussage schon mit so viel Zündstoff verbunden. Ich kann mir vorstellen, wie da ein Raunen durch die Zuhörer gegangen sein muss, weil das nicht in ihr Weltbild passte. Und nachdem Jesus so diesen ersten Schock oder Schockwelle ausgelöst hat vielleicht, möchten wir uns anschauen, was steckt denn genau dahinter, wenn er sagt: Wir, seine Jünger, sind Salz oder Licht. Und zunächst möchte ich mal das Salz ein bisschen unter die Lupe nehmen. Es ist interessant, dass Jesus sagt, ihr seid Salz oder Licht der Welt, ohne genau zu sagen, was das bedeutet. Wie sind wir Salz für die Welt? Und weil das Jesus nicht so 100% konkretisiert, denke ich, können wir uns verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Zunächst möchte ich etwas über das Salz sagen und danach über das Licht, aber zuerst einfach drei kurze Aspekte über das Salz. Wofür ist Salz gut? Der erste Aspekt ist der konservierende Aspekt. Salz erhält Speise vor dem Faulwerden, indem, ihr wisst, Salz entzieht dem Umfeld Feuchtigkeit. Deswegen kann Salz Fleisch oder andere Speisen lange konservieren. Damals war das sogar sehr wichtig, weil es noch nicht diese Kühlapparate gab. Man rieb wirklich sein Essen in Salz ein und das verlangsamte den Prozess des Verfalls. Man könnte das jetzt so auf die Jünger übertragen und sagen, gut, Jesu Jünger sind eine Art Konservierungsmittel für die Welt. Bonhoeffer schreibt über die Jünger von Jesus, Zitat, ohne sie kann die Erde nicht länger leben. Die Jünger Jesu haben die Aufgabe, die Welt vor der moralischen Verwahrlosung zu retten. So ist das Ziel. Sie sollen zu dem Bund von Gott einladen, sie sollen den Glauben stärken und die Hoffnung in den Menschen konservieren, dass Jesus bald wiederkommt, dass es etwas Besseres gibt als diese sterbende Welt. Das ist so der erste Aspekt vom Salz. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, vielleicht fallen euch noch viele andere Aspekte ein, aber ein Aspekt, der noch einfällt, ist das Salz. Das Salz verleiht Geschmack. Es ist der geschmackliche Aspekt. Eine Art Geschmacksverstärker. Salz ist eben nicht nur zum Konservieren, sondern auch zum Wohlgeschmack da. Hiob sagt in Hiob 6, Vers 6, isst man denn Fades, ohne es zu salzen, oder hat Eiweiß Wohlgeschmack? Also wenn euch etwas nicht schmeckt zu Hause, man salzt gerne nach. Das Essen wird durch Salz zu etwas, das man genießen kann. Und im übertragenen Sinn sollten auch die Jünger Jesu Menschen sein, die genießbar sind. Paulus sagt zu den Kolossern und fordert sie auf, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Je mehr die Welt mit den Nachfolgern von Jesus zu tun bekommt, desto mehr bekommen sie von dieser wohlgesalzenen Speise, und in idealer Weise führt dieses gut schmeckende Essen mit dem Salz dazu, dass sie nach mehr verlangt. Und das ist der dritte Aspekt. Wir hatten schon den konservierenden, den geschmacksverstärkenden, aber jetzt kommt noch der durstig machende Aspekt. Und dieses natürliche Bedürfnis, dass man durch Salz Durst bekommt, möchte ich aus einem Beispiel, aus einem lustigen Film, Die lustige Welt der Tiere, ein alter Film, vielleicht kennt der eine oder andere von euch diesen Film, eine südamerikanische Produktion aus dem Jahr 1974. Und da erzähle ich eine kurze Szene nach. Und da gibt es einen Videoabschnitt, wo ein Pavian immer weiß, wo es in der Wüste Wasser gibt. Und wenn sich dann so ein Buschmann, ein Mahalahari, so heißt dieser Stamm, einen Jagdausflug macht in die sengende Wüstenhitze, dann muss er Wasser finden und er versucht, den Pavian neugierig zu machen, indem er in einen alten Termitenbau ein Loch bohrt. Er weiß, dass der Pavian ihn zuschaut, und dann tut er da wilde Melonenkerne rein. Dieser Pavian kann es nicht mehr aushalten. Nach einer Zeit kommt er, streckt seine kleine haarige Hand hinein, fasst diese Kerne, aber dann ist seine Faust zu groß, um durch das enge Loch wieder herausgezogen zu bekommen. Und in dieser Zeit wirft sich der Buschmann auf den Pavian, bindet ihn, schnallt ihn an und mit der Zeit wirft er ihm Salzklumpen vor. Und dieser Pavian vergisst in dem Moment, dass er angebunden ist, und isst diese Salzklumpen, weil er diese Salzklumpen wie Bonbons genießt und verschlingt. Aber nach einer Nacht ist dieser Pavian ein völlig ausgetrockneter und vor Durst verrückt gewordenes Affe, und der Mahalahari kommt am Morgen in diesem Film und sieht, dass seine Gehirnwäsche erfolgreich ist, bindet diesen Pavian los, und dann geht die Verfolgungsjagd los und alles endet in einem wunderschönen Tropfsteinhöhle, wo Wasser zu finden ist. Was das Salz nicht alles zustande bringt. Wenn wir jetzt übertrage ich wieder auf die Jünger von Jesus, wenn wir wie Salz funktionieren und unsere Mitmenschen diese wohlgesalzene Speise vorlegen, anbieten, dann müssen wir gar nicht mehr tun, denn die Menschen bekommen ein ganz natürliches Bedürfnis. Sie werden durstig, genau wie der Pavian, durstig nach Gott und nach Jesus, nach Erlösung und nach Annahme von ihrem himmlischen Vater. Und das wäre der dritte und letzte Aspekt von Salz. Salz ist ein wahrer Durstmacher. Und wir sollen die Menschen durstig machen nach etwas, was nicht wir, sondern nur Gott stillen kann. Ich fasse es zusammen, was wir über das Salz beobachtet haben. Die Jünger Jesu sind Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker und Durstmacher. Aber jetzt, nachdem Jesus das vorgestellt hat, kommt er zu einer Warnung. Und da lesen wir im gleichen Vers 13, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das Salz damals war etwas sehr nicht Reines. Es war leicht ausgelaugt oder durch das feuchte Wetter konnte es den Geschmack verlieren. Das Salz konnte man damals aus dem Toten Meer gewinnen, aber da gab es viel Unreinheiten wie Gips, was auch weiß aussah, aber es konnte sogar lebensgefährlich sein. Falsches Salz wurde dadurch unbrauchbar und eben, wie gesagt, gefährlich. Und Jesus sagt seinen Jüngern mit diesem Beispiel, dass sie sich nicht erlauben dürfen, dass in ihrer Welt sie aufhören, Salz zu sein. Ihre Effektivität darf nicht geschwächt werden, durch was für auch immer für Einflüsse das sein mag. Was auch immer die Jünger Jesu davon hindert, Salz zu sein, soll weggetan werden. Und das griechische Wort für wegschütten habe ich nachgeschaut. Es ist ein recht imposantes Wort, nämlich davon kommt eigentlich das deutsche Wort Ballista. Also wer Waffenexperte ist, weiß, worauf das abzielt. Also die Kugelgeschosse, die weggeschossen werden, dieses Wort kommt davon, hinausstoßen. Und es gibt diesen Vers in Johannes 12, 31, dass der Fürst der Welt, Satan, ausgestoßen wurde. Also was Jesus hier spricht, es ist Gerichtssprache. Trotzdem liegt der Schwerpunkt von Jesus nicht auf die Konsequenz, sondern auf die Chance. Weil, nachdem er uns die Konsequenz gezeigt hat, kommt er schon gleich zum Licht und zeigt uns, wie logisch das es doch ist, dass, wenn man Licht ist, man dieses Licht auch scheinen lässt. Und jetzt kommen wir vom Salz zum Licht über. Und hier möchte ich ja mit dem Licht abrunden. Wir lesen in Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und auch diesen Abschnitt möchte ich in drei kurzen Punkten anschauen. Zuerst möchten wir uns anschauen, was ist das wahre Licht? Dann, wie können wir zu Licht werden? Und was für eine Folge kann es haben, wenn wir tatsächlich bereit sind, Licht zu sein? Zuerst, wer ist das wahre Licht? Wo Licht ist, können die Menschen ihren Weg finden und alles ist klar. Wo Dunkelheit ist, stolpern die Menschen und sind verloren. Und das Licht wird bei Matthäus schon ganz früh erwähnt, wo beschrieben wird, wie Jesus seine Mission anfängt. Matthäus 4, Vers 15 bis 16. Dort steht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, in kurz das Gebiet um Galiläa, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Dieses Licht ist natürlich Jesus, vorhergesagt von Propheten Jesaja. Er ist das Licht der Welt, durchbrach die Dunkelheit ihres Missverständnisses darüber, wer Gott und was sein wahrer Charakter ist. Jesus, der Erlöser, ist das einzige Licht, das die Finsternis einer in der Sünde liegenden Welt erhellen kann. Aber indem sie sein Leben empfingen, konnten seine Jünger zu Lichtträgern werden. So kommentiert Ellen White zu diesem Vers. Indem wir Jesus aufnehmen, das wahre Licht, können wir selber zu Lichtträgern werden. Und jetzt komme ich dazu, wie wir Licht werden können. Wenn Jesus bei uns wohnt, ist es unmöglich, das Licht zu verstecken. Und deswegen sagt Jesus hier, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Licht Gottes muss durch die Jünger scheinen, nicht durch Worte. Das beeindruckt oder macht vielleicht einige von uns nervös. Es ist schwierig, immer die richtigen Worte zu finden. Aber es ist so schön, wie es hier steht. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren gute Werke sehen. Was diese guten Werke sind, darauf nimmt Jesus in den nächsten zwei Kapiteln Bezug. Das ist dann der Inhalt von dem Rest der Bergpredigt. Aber Jesus, das können wir festhalten, ruft uns auf. So lasst euer Licht leuchten. Jesus ist das Licht der Welt. Wir nehmen ihn auf und es kann nicht anders sein. Wir werden verändert und werden selbst zu Licht. Ich möchte kurz eine Illustration anbringen. Zur Zeit der großen Reformation gab es zwei Martins. Ich habe das recherchiert. Es gibt tatsächlich den Bericht über zwei Mönche. Der eine, ein gewisser Martin aus Basel, sehr unbekannt. Und dieser Martin aus Basel, der erkannte die große Wahrheit der Gerechtigkeit aus Glauben. Er schrieb ein wunderschönes Gedicht an Jesus und in etwa lautet es so: Barmherziger Christus, ich weiß, dass ich nur durch die Verdienste deines Blutes gerettet werden kann. Heiliger Jesus, ich erkenne dein Leiden für mich an. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann, offensichtlich, nahm er einen Stein aus der Wand in der Kammer, faltete das Papier, legte es in ein Loch und setzte den Stein wieder ein und verputzte diese Stelle später. Dieses Stück Papier wurde Jahrhunderte Jahre später entdeckt, als man dieses alte Kloster niederriss. Zur gleichen Zeit ungefähr gab es einen zweiten Martin, Martin Luther, der die gleiche Wahrheit entdeckte. Aber was machte er? Martin ging mit dieser Wahrheit vor die Könige und vor die Würdenträger von seiner Zeit und bekannte Jesus, seinen Erlöser. Und jeder, der heute lebt oder auf dieser Welt ist, wird irgendwann mal den Namen Martin Luther gehört haben. Aber diesen Martin aus Basel? Welchen Unterschied es doch macht, wenn man sein Licht auf den Leuchter stellt. Und welche Auswirkungen das hat, wenn man sein Licht auf den Leuchter stellt, das wird hier genannt. Und das hat mich fasziniert bei der Vorbereitung von dieser Predigt. Wenn Gott gepriesen wird, und da heißt es im Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Endergebnis. Und wenn im Neuen Testament Gott gepriesen wird, dann ist es fast immer in Verbindung davon, dass Heiden erlöst werden. Warum? Weil wenn Menschen erlöst werden, wenn Menschen das Evangelium annehmen, dann wird Gott gepriesen. Und der Paulus schreibt in Römer 15, Vers 9, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, das Leben Jesu, Gottes Charakter und seine Barmherzigkeit durch unsere Existenz, durch unser Leben scheinen zu lassen, dann werden Menschen dadurch gerettet. Das ist die Aussage. Dadurch wird Gott gepriesen und sein Name wird groß gemacht. Sein Reich wird aufgebaut. Und ich möchte zum Schluss mit einer wunderschönen Vision enden, die Ellen White recht früh in ihrem Leben bekommen hat. Und sie schreibt in dem Werk Gospel Workers, und jetzt zitiere ich wortwörtlich, was sie schreibt. Wenn doch jeder von euch das Bild sehen könnte, das mir vor Jahren gezeigt wurde. In meiner Jugend bereits hat es dem Herrn gefallen, mir die Herrlichkeit des Himmels zu zeigen. Ich wurde im Gesicht zum Himmel entrückt, worauf der Engel zu mir sagte, schau, ich erblickte die Welt als etwas, das in dichter Finsternis lag. Abermals wurde mir zugerufen, schau. Wiederum ließ ich aufmerksam meinen Blick über die Welt schweifen und bemerkte, wie überall in dieser Finsternis Funken von Licht gleich Sternen aufleuchteten. Hierauf sah ich, wie ein Lichtlein nach dem anderen hinzukam und auf diese Weise überall in dieser moralischen Finsternis diese sternengleichen Lichter sich vermehrten. Der Engel sagte nun, das sind die, welche an Jesus Christus glauben und den Worten Christi folgen. Sie sind Lichter der Welt, und wenn sie nicht da wären, so würden die Gerichte Gottes unverzüglich über die Übertreter von seinem Gesetz ergehen. Und hierauf sah ich, wie diese kleinen Lichtfunken immer heller wurden, bis ihr Licht vom Osten bis zum Westen und von Norden bis zum Süden ergossen und die ganze Welt in Licht badete. Was für ein Anblick muss das gewesen sein, die ganze Welt leuchten zu sehen. Jeder von uns darf ein kleines solches Lichtlein sein. Aber gemeinsam, als Gemeinde, können wir die Finsternis durchbrechen. Und Gott ruft uns zu in Jesaja 60, 1 und 2. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen.